Ja, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zum Webcast von Radio Enlighten Next. Mein Gast ist heute Koscher Schubé. Koscher, bist du online?
Ja, bin ich. Guten Abend.
Ja. Hallo Koscher, es freut mich sehr, dich heute bei uns zu haben. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Du bist gerade dabei, ein Buch zu schreiben oder hast es bereits geschrieben. Es kommt im Herbst heraus über kollektive Weisheit und über kollektive Intelligenz. Und das ist ein Thema, das uns in den Weiten Next auch schon seit Jahren sehr interessiert. Und wir dachten, dass wir mit dir, einer Forscherin, die jetzt Jahre daran verbracht hat, dieses Thema einer neuen kollektiven Weisheit und Intelligenz in den verschiedensten Facetten und in Formen zu erforschen, dass dieses Gespräch wirklich ein Gespräch ist, das wir auf Radio Enlighten Next haben müssen. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, gerne. Ich bin gespannt.
Ich möchte ganz kurz noch vorweg sagen, wir haben leider eine kleine technische Schwierigkeit. Die Nummer für den zweiten Teil unseres Webcasts, wo wir hoffen, dass sich einige von unseren Zuhörern auch direkt zu unserem Webcast dazuschalten, hat sich leider geändert. Das heißt, die Nummer, die wir angegeben haben in unserem E-Mail, ist nicht mehr die korrekte Nummer. Ich möchte gerne schon vorab, damit jeder, der möglicherweise sich einwählen möchte, diese Nummer sagen. Unsere Einwahlnummer, die neue, die auch funktionieren wird, ist, und wenn ihr das zum Schreiben zur Hand habt, 001 270 400 2000. Ich sage es noch einmal, 011 270 400 2000. Und der Zugangscode danach ist 525500. Und wie immer könnt ihr euch auch per E-Mail bei uns melden. Der E-Mail-Zugang ist radio@enlightennext.org, Enlightennext mit zwei in der Mitte. Koscher, darf ich dich einfach direkt fragen,
ja,
wie kommst du zu dem Thema kollektive Weisheit, kollektive Intelligenz?
Also, ich komme ja ursprünglich aus Südafrika und in dem Zusammenhang ist auch mein Interesse an der Kommunikation zwischen Menschen geboren worden, weil ich als Jugendliche, als ich dem Apartheid-System auf die Schliche gekommen bin, so langsam gedacht habe, dass das Ganze so nicht möglich gewesen wäre, wenn Menschen mehr in Kontakt miteinander wären und mehr sprechen würden miteinander. In dem Falle jetzt die Weißen und die Schwarzen. Und dieses Interesse hat mich dann so, dass ich viel in menschlichen Gruppen unterwegs war, vor allem in der Gemeinschaftsszene und dort seit vielen, vielen Jahren Kommunikationsprozesse erforsche und erforsche, was braucht es, damit Vertrauen unter Menschen entsteht, sodass sie gemeinsam auch an schwierigere Themen sich rantrauen und auch Schattenanteile beleuchten miteinander. Und in diesen Bewegungen, in denen ich unterwegs war, habe ich aber auch sehr bald gemerkt, dass wenn Menschen zusammenkommen, es nicht automatisch geschieht, dass man gemeinsam klüger, intelligenter, energetischer wird als alleine. Im Gegenteil, dass es auch sehr oft so ist, dass die Gruppen sich auf den niedrigsten gemeinsamen Nenner einschwingen. Und nachdem ich das einige Jahre immer wieder erlebt habe, ist meine Neugierde immer größer geworden. Was gibt es denn für Methoden, die uns helfen, dass das nicht geschieht? Und wie können wir auch die Momente, wo es wirklich zu einer hohen Inspiration kommt in Gruppen, in Organisationen, wie können wir die öfter erleben miteinander? Also dort ist mein Interesse geboren worden. Soweit erstmal.
Welche? Ja. Gespräch hast du auch eine Unterscheidung gemacht, eine Unterscheidung zwischen kollektiver Intelligenz und kollektiver Weisheit. Und ich glaube, dass es eine sehr spannende Unterscheidung ist, die du hier machst, weil kollektive Intelligenz ist sozusagen eine Form des miteinander gemeinsam schlauer sein. Kollektive Weisheit ist ein bisschen mehr. Was meinst du, was ist kollektive Weisheit und wo ist dir diese kollektive Weisheit begegnet?
Also es war so, vor 2 Jahren habe ich ja mit Thomas Hübel und François Wiesmann gemeinsam eine Konferenz zu diesem Thema organisiert in Berlin. Die hieß damals noch Die Kraft der kollektiven Intelligenz, war der Titel. Und das ist jetzt erst gekommen, während ich das Buch geschrieben habe und immer tiefer mich in das Thema hineingearbeitet habe, dass ich gedacht habe, also es ist ja so, dass wir als Menschen immer schon kollektiv gestalten. Seit es uns gibt. Wir sind soziale Wesen und wir unterhalten uns immer schon über die Welt und erschaffen durch unsere Unterhaltung bestimmte Sichtweisen gemeinsam. Und aus diesen Sichtweisen heraus fangen wir an, Realität zu formen miteinander. Das heißt, diese kollektive Gestaltungskraft, die haben wir immer schon gehabt. Und auch wenn man sagt, wenn Menschen zusammenkommen, dann entsteht in dem Gemeinsamen etwas, was über das hinausgeht, was ein Einzelner jemals hätte denken oder schaffen können. Das war auch immer schon da. Also dieses, was oft mit dem Wort Emergenz bezeichnet wird, dass etwas Höheres entsteht. Also nur zum Beispiel schon in unserer Sprache, ne? Also wenn wir Sprache gemeinsam erschaffen und die Bedeutungswelt, die hinter Sprache schwingt, das ist etwas, was wir kollektiv erschaffen und was doch sehr weit über das hinausgeht, was wir als Einzelne hätten fassen können. Und in meiner Sichtweise ist es aber so, dass wir und kollektiv, es wird auch viel über kollektive Intelligenz so gesprochen, dass es die Zusammenführung ist von individueller Intelligenz. Also zum Beispiel, dass wissenschaftliche Forschung, die betrieben wird, wenn wir da die Intelligenz unterschiedlicher Forscher zusammenbringen, dann entsteht eine kollektive Intelligenz. Und wenn wir aber heutzutage sehen, dass unsere kollektive Intelligenz damit nicht dazu fähig ist, eine nachhaltige Kultur zu schaffen, dann liegt an dem Punkt für mich die Unterscheidung zur kollektiven Weisheit. Nämlich, dass ich mit Weisheit die Fähigkeit verbinde, unsere Intelligenz so einzusetzen, dass sie für das Ganze nachhaltig lebensfähig wirkt. Das ist für mich die kollektive Weisheit, die es heutzutage braucht. Ja.
Da habe ich natürlich die Frage dran. Du hast hier eine interessante Formulierung gebraucht. Du hast davon gesprochen, kollektive Intelligenz, dass es in der Wissenschaft ist, wenn wir sozusagen unsere individuelle Intelligenz zusammenlegen und dadurch eine größere wird.
Ja.
Meine Vermutung und auch meine Erfahrung mit dem, was du mit kollektiver Weisheit ansprichst, ist, dass es hier etwas anderes gibt, was mehr ist als nur das Zusammenlegen von individueller Intelligenz. In der Erfahrung von Enlighten Next, mit der Arbeit, die wir machen, die sehr auf diesen intersubjektiven Raum sich bezieht, ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die wirklich für meine spirituelle Arbeit und für meinen spirituellen Fortgang eine sehr ausschlaggebende Rolle gespielt hat, dass wenn wir zusammenkommen mit der richtigen Intention und zwischen uns eine Intelligenz entsteht, die bei weitem mehr ist als unsere eigene Intelligenz zusammengelegt. Das heißt, dass etwas im Raum zwischen uns, etwas in der Intelligenz der Menschen, die zusammenkommen, das übersteigt die Teile, die hier zusammenkommen, und ist etwas, das finde ich immer nur im Miteinander mit anderen. Das heißt, diese Situation, wenn Menschen mit Intention zusammenkommen, gemeinsam in eine Tiefe und in ein anderes Bewusstsein zu gehen, etwas entsteht, das ist nur gemeint.
Hm. Ja. Kannst du mich hören gerade? Also irgendwie ist der Klang immer zwischendurch mal weg bei mir.
Ja, ich kann dich gut hören.
Gut. Also dann, ich denke da gerade auf zwei Ebenen darüber nach. Das eine ist, dass wir, um kollektiv weise werden zu können, eine neue Art der Verbundenheit eintreten müssen. Die kollektive Intelligenz kann nur so lange zerstörerisch wirken, wie wir nicht bereit sind, uns wirklich einzulassen auf die Welt. Das sind nicht nur die Menschen, aber alles, was uns umgibt. Und auch das Feedback, was die Welt uns gerade gibt, an sichtbarer Umweltzerstörung nicht wirklich wahrnehmen wollen. Wenn wir uns wirklich öffnen und wirklich in diese Verbundenheit eintreten mit dem Ganzen, dann führt unsere Sensibilität und auch unsere gesunde Intuition uns, glaube ich, automatisch in Richtung kollektiver Weisheit. Und diese Verbundenheit wieder zu entfalten, wieder aufzusuchen, ich glaube, das ist ein richtiges Übungsfeld, und das hat verschiedene Ebenen. So, da ist erstmal die Ebene, wo wir überhaupt wieder zulassen, dass Informationen uns ganz berühren und auch der Schmerz, den es manchmal in uns auslöst, und uns ganz berühren darf. Und dann gibt es weitere Ebenen, wo wir tatsächlich diesen Raum, der zwischen uns schwingt, den betreten. Und damit komme ich zu der zweiten Ebene, die mich berührt, nämlich die Ebene, wo wir anfangen, uns als ganze Menschheit wahrzunehmen. Weil es gibt uns ja als gesamte Menschheit. Ich meine, es gibt uns in dem Gruppenformat, aber es gibt eben auch die globale Menschheit, die im Moment agiert auf dieser Welt und etwas schafft, was noch nie da gewesen war. Also auch eine Gefahr der Selbstzerstörung, die so noch nie da gewesen ist. Und wir werden für uns selbst sichtbar, zum Beispiel im Internet, auch über die Medien, auch auf eine Art, wie wir uns noch nie gesehen haben. Und ich glaube, dass das, was wir im Moment in manchen Gemeinschaften, in manchen spirituellen Gruppen üben, nämlich nicht nur uns individuell zu spüren und präsent zu werden mit dem, was da ist, sondern auch uns als Kollektiv zu spüren und zu spüren, was geschieht denn da gerade in etwas, was mir als Individuum übergeordnet ist, nämlich die Gruppe, die, das können verschiedene Größenordnung sein, ne? Aber bis hin zur Menschheit, was geschieht denn da gerade, und uns trauen, uns auf dieser Ebene einzuführen. Das ist für mich wirklich was Neues, was wo ich das Gefühl habe, für viele von uns ist es noch so neu, dass wir uns davon überfordert fühlen und das Gefühl haben, wir können das nicht halten, diese Ebene von Gewahrsein. Und andererseits ist es so, dass das Leben es gerade von uns fordert. Also dass es gar keinen Weg daran vorbei gibt, uns dahin zu strecken, auf dieser Ebene anzufangen zu fühlen und wahrzunehmen.
Jetzt haben wir gerade beide, du und ich, eine Veranstaltung besucht oder teilgenommen in Berlin letztes Wochenende, wo es auch oder eben ausschließlich um den deutschen Schatten, unserer deutschen Vergangenheit und den deutschen Faschismus ging. Und in dem Zusammenhang stellt sich oft die Frage, oder werde ich einfach oft auch mit der Frage konfrontiert, ist so etwas wie intersubjektive Intelligenz, kollektive Weisheit, nicht etwas extrem Gefährliches? Endlich haben wir es erreicht, als eigenständige, erwachsene Menschen miteinander in unabhängige Beziehungen zu gehen. Das heißt, ich in meiner Eigenständigkeit, du in meiner Eigenständigkeit. Wenn wir in eine Art Groupthink gehen, ist es nicht gefährlich, dass wir eigentlich etwas Ähnliches produzieren, wie damals produziert worden ist? Das heißt, dass wir unsere eigenständige Verantwortlichkeit an den Nagel hängen und auf einem niedrigeren Niveau in ein Gruppendenken rutschen, da eigentlich unsere Aufklärung und all das, was die Aufklärung für uns gebracht hat, wieder verlässt, und zwar nach unten verlässt. Siehst du diese Gefahr? Und wenn ja, wie begegnet man dieser Gefahr?
Ich sehe die Gefahr durchaus in dem Sinne, dass wir als Menschen, dass es immer wieder tatsächlich eine Neigung gibt, die eigene Verantwortung an den Nagel hängen zu wollen. Und dass wir da, dass es da eine Wachheit erfordert. Und ich sehe aber diese Gefahr viel mehr im Moment, fast in unserer überindividualisierten Kultur, die ja letztendlich auch dazu führt, dass man sich sehr angenehm zurückziehen kann, auf die eigenen Gewohnheiten auch zurückziehen kann. In dieser überindividualisierten Welt, wo Menschen in ihren Single-Wohnungen sitzen und alleine Fernsehserien angucken oder so, ich sehe nicht, wo da die große Verantwortung gelebt wird. Und für mich ist es wichtig zu betrachten, was ist denn damals im Dritten Reich, was ist damals im Faschismus geschehen? Und ich sehe da zwei Dinge, die mir im Moment auffallen. Das eine ist, dass der Schatten aus dem Inneren heraus projiziert wird auf eine Bevölkerungsgruppe im Außen. Das heißt, dass der Schatten nicht integriert wird. Und ich denke, eine ganz wichtige Arbeit, die wir beständig zu tun haben, ist, über die Dinge zu sprechen und die Dinge an uns heranzulassen, die ein Teil von uns sind, aber derer wir uns nicht ganz bewusst sind oder die uns nicht lieb sind in uns selber. Und parallel dazu, also in Zusammenhang damit, ist es dieser Bereich, Feedback zuzulassen. Also eine Rückkopplung im System zuzulassen. Es gibt kein totalitäres System, was die Rückkopplung im eigenen System zulässt, sondern diejenigen, die protestieren, werden eben mundtot gemacht. Das war nicht nur im Faschismus so, ist überall so. Das heißt, dass wir, die kollektive Weisheit hat als ihre Basis die Offenheit für Rückkopplung und ist aufgebaut darauf, den Schatten im eigenen Selbst anschauen zu wollen und daraus immer mehr wahrnehmen zu können dadurch. Und das sind für mich zwei sehr große Unterschiede.
Ja.
Also die kollektive Weisheit, nach der wir uns heute strecken, ist erst möglich auf der Basis von starken Individuen, die sich entwickelt haben.
Ja. Ich glaube, da hast du einen Punkt. Auch dann hat Form von Kollektivität. Du auch das da, um was gemeinsam so ein wichtiges Anliegen ist, nämlich das ist aufgebaut unserer Individualität und aufgebaut in unserer Kritikfähigkeit, wie du sie auch vorher mit dem Feedback-Prozess anbringst, eine Möglichkeit gibt, zusammenzukommen, was trotzdem mehr ist als unsere individuelle, getrennte Form von Weisheit, Intelligenz. Diese Erfahrung, und du beschreibst da verschiedene Methoden, die das machen. Und ich finde es ja auch unheimlich spannend, dass es ein Prozess ist, der wirklich in verschiedenen Ländern, in verschiedenen, fast zeitgleich aufzubrechen scheint, wo eine Sehnsucht da ist und mehr als eine Sehnsucht, auch ein Experimentieren mit einem Zusammenkommen, wo man im zwischenmenschlichen Bereich eine Erhöhung, wirklich ein Aufbauen der Intelligenz und des Bewusstseins im Zwischenbereich zwischen uns erfahren kann, der nicht dahinter geht, was wir an Eigenständigkeit haben, sondern im Gegenteil, der das, so ist zumindest meine Erfahrung, auf eine ganz andere Identität und Dichte und Weite bringt, die nur in diesem dialogischen Raum möglich ist. Nicht
miteinander.
aufbaut und gleichzeitig in diesem Zwischenbereich eine ganz neue Dimension aufmacht. Ist das der Bereich, den du hier mit ansprichst?
Ja, absolut. Also, ich würde gerne nochmal ein ganz anderes Bild dazu nennen, weil ich selber stamme ja aus zwei Kulturen und habe eine deutsche Mutter, einen afrikanischen Vater und bin zwischen zwei Kulturen aufgewachsen. Und eins, was ich zu dieser Zeit auch sehr spannend finde, nur ein Sinnbild dafür, ist ja, dass wir uns als Menschheit, wenn man jetzt sagt, unsere Wurzel liegt in Afrika und wir sind von dort aus ausgeschwärmt über die Welt, haben sehr, sehr unterschiedliche Kulturen entwickelt, eine sehr große Vielfalt an Kultur, an Sprache, an Bedeutungsräume, die wir gemeinsam aufgebaut haben, aber auch an genetischen Unterschieden. Und im Moment findet eine ganz neue Vermischung statt, wo es immer mehr Menschen gibt, die verschiedenste genetische Stränge und kulturelle Hintergründe in sich vereinen. Und man könnte jetzt denken, dass dadurch etwas schwammiger wird. Und meine Erfahrung ist aber, dass im Gegenteil diese Menschen eine extrem große Einzigartigkeit mit sich bringen, aber einen extrem großen Reichtum in sich vereinen. Und irgendwie sehe ich da eine Ähnlichkeit mit dieser Herausbildung einer Individualität, die sich traut, ganz und gar sich selber zu sein, sich auch in einem gewissen Sinne loslöst von Elternhaus, von eigener Kultur, die Welt bereist und sich immer weiter befreit von äußerlichen Zwängen und auf der Suche ist nach dem, wer bin ich ganz individuell und was ist mein Weg auf dieser Welt. Und wenn so ein Individuum, das sich selbst in einem gewissen Sinne schon verwirklicht hat, dann wieder zusammentrifft mit anderen, dort in den tiefen Kontakt und den tiefen Austausch geht, dann ist der Reichtum, der dabei entsteht, ein Vielfach größerer, als wenn das Individuum nur nachbildet und die Gewohnheiten weiterführt, die schon da waren. Das heißt, es sind im Moment, glaube ich, sehr viele sehr wache Geister unterwegs, die eine große Forschungslust auch mit sich bringen und eine große Bereitschaft, andere starke Menschen neben sich stehen zu lassen. Und aus so einem Feld heraus kann ein echtes Miteinander kooperieren überhaupt erst entstehen.
Ja, wenn wir ein technisches Problem gehabt, ich hoffe, dass ich es jetzt lösen konnte, bin ich jetzt besser hörbar. Kannst du mich hören, Koscha?
Für mich glaube ich ja. Also du warst zwischendurch eben immer mal wieder weg.
Okay, weil ich habe leider eine technische Schwierigkeit gehabt.
Ja.
Ich fand es nämlich total spannend, was du am Schluss gesagt hast, dass du mit eingebracht hast, dass wir ja wirklich aus ganz verschiedenen, und du hast es sogar auf die genetische Basis gebracht, globalen Zusammenhängen miteinander in Kommunikation kommen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja.
Das heißt, wir sind ja wirklich auch im Anbruch einer Weltkultur in der Art und Weise, dass hier ganz verschiedene Kommunikationszusammenhänge anfangen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und so weit, wie du es gebracht hast, habe ich das in meiner eigenen Denke noch gar nicht gebracht, nämlich, dass hier einfach auch ganz verschiedene genetische Pole miteinander in Kommunikation gehen. Und dass hier eine Kommunikation entstehen kann, die bei Weitem unsere kulturellen Beschränkungen überschreitet, schlicht und einfach, weil wir auf allen Ebenen, eben bis zur genetischen Ebene, und anscheinend ist deine eigene Biografie ja wirklich auch ein Beispiel dafür, wir hier global zu einer Einheit finden, die es so noch nie gegeben hat. Nun müssen wir diese Einheit auch nützen, dass wir uns wirklich diesen Dialog öffnen. Das heißt, dass wir hier einen Dialog führen, der miteinander etwas entstehen lässt, das unsere kulturellen Begrenzungen einfach mal auch hinten anstellt und schaut, in was kann man sich hier finden, wenn man ins Gespräch kommt und merkt, dass hier ganz andere Formen des Zusammenseins, des Zusammenkommens und auch ganz andere Formen von Weisheit entstehen, in denen all diese Erfahrungsströme zusammenfinden. Und das ist ein ganz aufregender Moment eigentlich in der Menschheitsgeschichte, den du ansprichst.
Genau. Und ich würde nämlich in dem Zusammenhang gar nicht von Einheit sprechen wollen, weil die Vielfalt in der Einheit das doch interessantere bleibt. Ich sehe das so, dass es vorher war die Menschheit wie in Blöcken geteilt, wo die Abgrenzung zwischen den Blöcken doch recht stark waren. Und seit Jahrzehnten geht die Vermischung der Kulturen auch auf genetischer Ebene ja immer stärker voran. Also es gibt immer mehr Menschen, die eben verschiedene genetische Stränge in sich tragen. Dadurch wird ihre individuelle Einzigartigkeit nicht weniger, in keinster Weise. Nur sie verbinden in sich zum Beispiel die deutsche und die chinesische Kulturlandschaft und die ganze Bedeutungslandschaft, die das mit sich bringt. Das ist ja enorm, was da verbunden wird. Das heißt, es wird unendlich viel komplexer und im Grunde auch individuell diverser und trotzdem viel verbundener. Das kommt zusammen. Also die Diversität und die Verbundenheit kommt zusammen. Und das ist ein ganz großer Schatz und eine Chance.
Ja. Weil beides gleichzeitig vorhanden ist. Es ist diese Diversität vorhanden, aber diese Diversität, wenn Kommunikation gelingt, ist in Verbundenheit zusammen. Und das ist, glaube ich...
Ja, und Frage. Ist...
Ja?
Ja. Ja, und es gibt noch die direkte, konkrete Ebene der Verbundenheit, nämlich in uns selber, also in den Menschen selber. Das finde ich auch sehr spannend, dass es immer wie so einen physischen, konkreten Widerhall gibt von dem, was energetisch geschieht.
Ja, weil ich glaube, und interessiere mich, ob das für dich auch so zutrifft, das Spannende ist dieses Erkennen, dass es hier einen Platz gibt, wo wir uns finden können. Das heißt, zu erkennen, unsere Hintergründe mögen noch so divergent sein, wie sie sind, und auch bleiben, wie sie sind. Da ist ein Platz, in dem wir uns verständigen können. Das heißt, da ist etwas, wo wir als Menschen zusammenfinden. Und ich glaube, dass eine Bewusstseinsevolution sehr viel damit zu tun hat, dass Menschen wirklich entdecken, dass es diesen Platz gibt, dass es diesen Platz der Verständigung gibt, wo wir unsere Divergenzen zulassen können. Sie müssen sich nicht ändern. Aber gleichzeitig erkennen, wir können uns begegnen. Das heißt, das ist etwas, das ist tiefer, das ist weiter als unsere Divergenz. Weil ich glaube, wenn wir das erkennen miteinander, erkennen wir etwas, was ich ein geteiltes Bewusstsein, ein gemeinsames Bewusstsein nennen würde. Und da ist eine unheimliche Chance zur Verständigung, weil in dem Augenblick, in dem dieser Platz der Verständigung wichtiger ist als die Divergenzen, ist es möglich, den Dialog auf einer ganz anderen Ebene zu führen.
Ja, und da kommt im Moment das, was uns die Welt oder die Natur widerspiegelt. Das ist einerseits vielleicht katastrophal, aber andererseits ist es auch eine Chance, weil es uns als Menschheit unglaublich zusammenbringt. Also wir sehen einfach, dass das, was im Meer geschieht, das, was in der Luft geschieht, das, was im Moment geschieht, das geht uns alle an. Es gibt keine Separation mehr in der Frage, die uns gerade die Welt stellt. Nämlich, wie wollt ihr hier auf mir leben? Wie wollt ihr diese Welt weitergeben an eure Kinder und ihren Kindern? Das ist eine Frage, in der wir im Moment eine Menschheit sind. Da gibt es nicht mehr die Möglichkeit, nur als Deutscher zu antworten. Das mögen wir uns jetzt noch eine Weile vormachen wollen, aber diese Möglichkeit gibt es nicht mehr. Und da können wir die ganze Unterhaltung, die wir im Moment als Menschheit mit der Welt und mit uns selber führen, wirklich auch als große Chance sehen. Wir sind nicht nur eingeladen zur Verbundenheit, wir werden auch gezwungen zur Verbundenheit.
Und ich sehe diese Verbundenheit eigentlich auf beiden Enden sich uns eröffnen. Das eine ist diese Ebene, die Überlebensfrage eigentlich stellt, ja, weil wir können eigentlich nur überleben, wenn wir erkennen, dass wir gemeinsam auf einem Planeten, zumindest auf einem Planeten sind, und dieser Planet nicht geteilt ist und wir eigentlich nur aus der Erkenntnis der Nichtgetrenntheit auch diesen Planeten weiter beleben werden können. Also diese Überlebensfrage stellt sich ja immer konkreter mit all den Fragen, die uns allen sehr bewusst sind. Und das Zweite, und das ist meines Erachtens auf der anderen Seite, ist, dass wir erkennen, dass wir, der wir sind, viel, viel universeller ist als unsere jeweiligen kleinen Perspektiven. Die verschiedenen Familien, die wir kommen, die verschiedenen Hintergründe, die wir haben, all die Pluralitäten, die wir haben, die sind unheimlich wichtig und die braucht, die dürfen wir auch nicht verlieren. Aber gleichzeitig erkennen wir mehr und mehr, dass was uns wirklich vereint, ist die Fähigkeit, gemeinsam einen bewussten Dialog zu führen. Das heißt, diese Fähigkeit zu Bewusstsein und dieses Bewusstsein weiter und tiefer zu machen und das im Dialog auch gemeinsam zu erfahren, da kommt meines Erachtens genau diese kollektive Weisheit, die du ansprichst, so zum Ausdruck, ist nicht eine Frage, wo nur die Überlebensfrage gestellt wird und eigentlich so der Überlebensdruck da ist, sondern es ist auch einfach ein neues Potenzial, das sich zeigt, dass wir uns viel größer und viel weiter und viel nicht getrennter verstehen und bewegen können. Und das ist eine unheimlich aufregende Perspektive, weil genau deswegen, weil so viele Menschen aus verschiedensten Hintergründen anfangen, miteinander in Dialog zu gehen, und zwar in Dialog zu gehen, der nicht nur ein Austauschen von Flaschenposten ist, sondern ein Austauschen dessen, dass wir erkennen, dass wir alle Menschen sind. Dass sich hier wirklich eine neue Dimension zeigt. Und die zeigt sich nur in diesem menschlichen Miteinander, die zeigt sich nur in dieser menschlichen Weisheit, in dieser kollektiven Weisheit.
Ja, und da würde ich am liebsten nochmal den Sprung machen, jetzt auch wieder vom Globalen zu den ganz intimen Alltagsbegegnungen. Ja. Weil das ja, ich meine, ob das jetzt Menschen in einem internationalen Netzwerk sind, dem wir gerade begegnen, oder gerade den Nachbarn von nebenan oder einem Menschen in der U-Bahn. Aber die Frage, wie wir uns ganz konkret im Alltag begegnen und wie wir uns ganz konkret im Alltag sehen, auch gegenseitig, das ist für mich der Ort, wo wir kollektive Weisheit miteinander aufbauen oder nicht. Und da ist jede und jeder von uns gefragt, so in jeder Begegnung, wie erlebe ich das? Erlebe ich den Menschen, dem ich gerade begegne, als von mir getrennt, ein Gegenüber? Oder lasse ich zu, dass die Intimität des gemeinsamen Menschseins da ist und mitschwingen darf? Und wie gehen wir damit um? Also das ist der Punkt, wo wir, glaube ich, sehr, sehr viel verändern können. Und zwar angefangen bei der nächsten Begegnung, die wir haben. Traue ich mich, ganz da zu sein, ja, mit dem, wer ich gerade bin? Traue ich mich, ganz in Berührung zu gehen, auch mit dem, was der andere gerade ist? Und was brauchen wir da für ein Gleichgewicht, auch im Alltag, dass wir uns nicht ineinander verlieren, aber zu gesunden Begegnung kommen, die der Verbundenheit, die tatsächlich zwischen uns da ist, mehr Ausdruck verleihen, als wir es im Moment kulturell gewöhnt sind.
Eine Frage an dich da, weil ich stimme dir vollkommen zu in dem. Und ich sehe auch in dem hier zwei verschiedene Bereiche, die zusammengehören und zusammengehören müssen. Das eine ist dieser Alltagsbereich, wo wir einfach genau diese Begegnung so tragen müssen, wie du sie gerade charakterisiert hast. Und ich glaube, davon hängt es letztendlich ab, ob wir die Kultur im Großen wirklich entwickeln können, wir etwas Neues entfalten werden können und jetzt zu einer neuen kollektiven Weise kommen können. Und dann ist noch die zweite Ebene, ist diese Begegnung mit Menschen, die genau an diesem Punkt das gleiche Interesse haben. Wenn ich zum Beispiel jemanden wie mit dir spreche und ich merke, dass hier sozusagen der Funke da ist, diese kollektive Weisheit wirklich als einen neuen Wert erkennen zu wollen, entsteht hier ein Feld der gemeinsamen Verständigung. Das entsteht nur mit Menschen, die dieses gemeinsame Interesse haben, die diesen gemeinsamen Funken haben. Und ich glaube, dass einer der wichtigsten Dinge für die Arbeit, die wir leisten wollen, die ist, dass diese Menschen dieses Feld, in der dieser Funke springen kann, auch gemeinsam pflegen, weil das ist eine sehr zarte Pflanze und die kann nur gepflegt werden, wenn sie aus einem gemeinsamen Interesse getragen wird. Das heißt, ich sehe diese Ebene des sogenannten Alltags mit Begegnungen, die einfach auch mit vielen Menschen da ist, wo das nicht im Zentrum steht, und dann sehe ich diese Ebene, wo Menschen wirklich hier meines Erachtens auch eine Verantwortung haben, dieses Pflänzchen einer neuen kollektiven Weisheit wirklich miteinander auch zu pflegen, weil es nur wirklich von denen am intensivsten gepflegt werden kann, die ein Interesse daran haben. Würdest du das auch so sehen, oder was ist da dein Verständnis?
Ich finde das gerade schön. Also ich finde das gerade schön, dir an dem Punkt zuzuhören. Ja, ich erlebe das tatsächlich, dass es Hand in Hand geht. Das ist ja manchmal vollkommen erstaunlich, wem man in der Bäckerei, in der U-Bahn so begegnet. Ne? Also es ist tatsächlich auch so, dass diese Augenblicke, wo man meinetwegen ein Baby in die Hand nimmt oder aber auch einen alten Menschen begegnet, der im Sterben liegt, da können sich Räume auftun, die sehr groß und sehr tief sind. Und gleichzeitig stimme ich dir absolut zu, dass es ganz wichtig ist, Räume zu schaffen, wo wir eine Ausrichtung, eine gemeinsame Ausrichtung haben, die klar ist. Und das ist, also die Freude da, mit Menschen mich austauschen zu können, die an diesem Thema gleichermaßen interessiert sind, die ist riesig. Gleichzeitig ist es auch so, ich gebe zum Beispiel öfter mal Gemeinschaftskurse, wo es darum geht, dass Menschen einfach eine erste Erfahrung machen, damit sich wirklich zu öffnen in einem vertrauensvollen Raum und wieder Vertrauen zu gewinnen in andere Menschen und auch Vertrauen darin gewinnen, sich zu zeigen. Und da erlebe ich immer wieder, dass es für Menschen wie ein riesiges Aufatmen ist, in so einen Raum anzukommen und eine sehr tiefe Sehnsucht dort berührt wird, die viele Menschen haben. Das heißt, es ist für mich ein ganz feines Gleichgewicht. Ich gebe ja auch internationale Kurse, wo Menschen aus ganz anderen Kulturkreisen kommen, und auch dort bin ich immer wieder erstaunt über die Sehnsucht nach Verbundenheit und Mitmenschlichkeit und auch danach, in recht radikale, transparente Kommunikationsprozesse einzusteigen. Also da gibt es eine große Sehnsucht. Und von daher ist es für mich ein ganz spannender Tanz, einerseits auch meiner Sehnsucht nach Gleichgesinnten nachzugehen und dort Räume aufzusuchen und zu finden und Gespräche aufzusuchen, die für mich sehr inspirierend und hochenergetisch sind, und andererseits eben auch immer mehr Menschen einzuladen, also immer am Rand dieser gleichgesinnten Szene auch mich zu bewegen und dort immer mehr neue Menschen einzuladen. Bis hin eben zu dem Gespräch im Alltag, wo vielleicht die bewusste Interesse an diesen Themen null ist und trotzdem die Mitmenschlichkeit schwingt. Also all diese Ebenen zu begehen. So. Das finde ich fast am spannendsten.
Ich würde gerne diesen Augenblick jetzt das Gespräch auch aufzumachen und zu schauen, ob wir von unseren Menschen, die hier unserem Dialog hier zuhören, hier auch Impulse mit reinkommen wollen. Und ich würde gern dazu noch einmal an alle die Einwahlnummer, die heute eine andere Einwahlnummer ist als die übliche, durchsagen. Diese Einwahlnummer wäre 001 270 400 2000, also 001 270 400 2000, und dann der Zugangscode 529500. Und wie auch immer, gibt es die Möglichkeit, uns auch per E-Mail eine Frage zu stellen, und die E-Mail-Adresse wäre radio@enlightennext.org. Und wir haben auch schon die erste E-Mail-Frage erinnern, die direkt an dich gerichtet ist, Koscher. Ronny Wittek möchte dich fragen, also sag mal, danke für die spannende Sendung. Eine praktische Frage: Kann Koscher konkrete Methoden für die Einbindung der kollektiven Weisheit empfehlen? Mit lieben Grüßen.
Für die Einbindung?
Für die Einbindung der kollektiven Weisheit. Ob du einfach konkrete Methoden hast, die du hier empfehlen kannst.
Ja, also, in dem Buch, was im September rauskommt, da habe ich einen relativ ausgebreiteten Methodenteil auch mit. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Methoden, die die kollektive Weisheit unterstützen in ihrem Entstehen. Und am sinnvollsten ist es, wenn wir uns einen ganz reichhaltigen Methodenkoffer zulegen und den je nach Situation das Passendste rausziehen. Was ich nach wie vor immer sehr sinnvoll finde, sind ganz schlichte Dialoge in großen Gruppen, wie wir jetzt auch am Wochenende in der Konferenz hatte, wo man mit 900 Menschen über Kurzdialoge sehr schnell ein Gefühl von Verbundenheit herstellen kann. Dann Dialog nach David Bohm, Forumsprozess, wie er im ZEC entwickelt wurde, MAIGA-Projekt. Auch die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg hat für mich viele Aspekte und eine innere Mustersprache, die kollektive Weisheit unterstützt. Natürlich Methoden wie World Café. Und ich selber bin ja seit ein paar Monaten auch sehr von Dragon Dreaming berührt. Eine Methode, die Gruppen nicht nur hilft, ihre Träume zusammenzutragen und miteinander zu verbinden, sondern auch direkt damit in die Praxis zu gehen. Und ich denke insgesamt, dass wir alle schon sehr viele Methoden parat haben. Oder zumindest den Ronny Wittek kenne ich persönlich, und ich weiß, dass er sehr viele Methoden parat hat, und dass es dann eher um den Mut geht, mit diesen Methoden in die echte Berührung zu gehen und eben auch die eigene Schattenarbeit und gerade an den Punkten, wo es auch schwierig wird miteinander, dort eine innere Weite zu wahren und zu wissen, dass es keine Getrenntheit geben kann an diesen Punkten.
Schön.
Und das auch, wenn zwei Menschen unterschiedliche wenn zwei Menschen ganz unterschiedliche Rollen einnehmen in einer Diskussion, dass diese beiden Rollen immer aus dem gemeinsamen Feld heraus entstehen. Und die andere Position genauso auch ein Teil von mir ausmacht. Also diese Art von Grundhaltung mit hineinzubringen in die Methoden, die wir auch so schon anwenden, empfinde ich als das Wichtigste.
Ja, vielen Dank. Und ich kann, nachdem ich mal Clip von deinem Buch ja schon gesehen habe, auch sagen, dass du ja in deinem Buch wirklich hier auch viele Methoden mit ansprichst und dass das sicher einfach auch sehr lesenswert ist. Gibt es hier vielleicht auch noch weitere Fragen direkt am Telefon? Die Leitungen sind offen. Ich hatte vorher den Eindruck, dass jemand hier schon am Telefon sich einbringen wollte.
Ja, hallo, hier ist Andrea.
Hallo, Andrea.
Hallo, ich habe jetzt keine Frage, aber was mir jetzt hängen geblieben ist an dem Gespräch, war vorher diese gewaltfreie Kommunikation. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, sich selber zuzuschauen, was spreche ich aus mit meinem Gegenüber, wie klingt das, wie wäre das, wenn man mir das so sagen würde? Also ich habe die Feststellung gemacht in meiner Kommunikation, dass ich da oft sehr hart bin und verletzend, was mir früher gar nicht aufgefallen ist. Aber durch den Kontakt mit anderen, die mir das anders vorgelebt haben von der Sprache, denke ich, habe ich da ziemlich viel ändern können und versucht, das auch im Alltag wirklich zu beachten. Und ich denke, es ist ein wichtiger Punkt.
Ja, danke, Andrea. Ich empfinde diesen Punkt, den du ansprichst, auch als sehr wichtig, nämlich, dass wir, und da sprichst du nicht nur über dich, sondern über uns alle, diesen Punkt der Härte, wo wir alle eine Neigung mitbringen, ich denke auch aus unserer deutschen Vergangenheit, nicht nur zu uns selber, sondern auch zu anderen hart zu sein. Und die Frage, was wir eigentlich zu schützen versuchen hinter dieser Härte, ist eine Frage, die es durchaus wert ist, gefragt zu werden. Und die kommunikative Weisheit, die erfordert eine größere Empfänglichkeit und das Zulassen von einer größeren Weichheit auch. Und das bedeutet aber auch, dass die Aspekte, die wir gerne hinter dieser Härte verstecken und schützen, dass die auch hochkommen.
Mhm.
Und dass wir uns vielleicht erstmal sehr verletzlich fühlen dabei. Also es ist ein mutiger Schritt.
Ich finde es auch toll, dass du das ansprichst, dass die kommunikative Weisheit eine andere Sprache erfordert. Es stimmt total.
Ja.
Es werden neue Worte geboren. Es braucht ein anderes Einfühlungsvermögen. Ja, aber das heißt nicht, dass nicht die Klarheit verloren geht, sondern ich mache die Erfahrung, Klarheit kann sehr wohl in dieser neuen, sanften und doch direkten Art ausgesprochen werden, muss auch.
Absolut.
Ja, manchmal wird sie sogar präziser. Ja.
Und ich würde es gerne auch vielleicht noch eine Zusatzfrage auch an Sie stellen, Koscher, von dem, was Andrea mit eingebracht hat. Weil ja von der Erfahrung, wie ich sie kenne, ist es auch einfach diese Empfindsamkeit, die du hier ansprichst, hat ja sehr viel damit zu tun, dass man in der Kommunikation, im Dialog, in etwas zusammenkommt. Dass hier wirklich auch ein Bewusstseinsraum sich öffnet, der von uns abhängig ist. Und es bedarf wirklich auch einer sehr präzisen Wahrnehmung, überhaupt wahrnehmen zu können, dass hier etwas zwischen uns entsteht, das nur von uns gehalten werden kann. Und das, ich sag mal so, wenn man nicht wirklich dem gegenüber sehr gewahrsam ist, kann man sehr leicht drüber trampeln. Und gleichzeitig, und ich glaube, das ist das, was die Andrea auch angesprochen hat, muss man sehr klar sein, wenn drüber getrampelt wird, dass dieser Raum geschützt werden muss. Das heißt, dieser Raum muss auch verteidigt werden gegenüber einem Drübertrampeln, sei er jetzt von mir, von jemand anderem, weil nur aus dieser gemeinsamen Achtsamkeit, dass hier wirklich etwas im Zwischenbereich zwischen uns entsteht, das von uns als Beteiligten gehalten werden muss, sich dieser Zwischenbereich wirklich entfalten kann.
Ja, dazu fällt mir erst nochmal ein Satz ein, der mir wichtig geworden ist, nämlich, es geht ja nicht darum, dass wir nicht Grenzen setzen oder Nein sagen, auch. Aber schaffen wir es an dem Punkt, wo wir ein Nein haben, trotzdem in Kontakt zu bleiben, um mit einem offenen Herzen da zu sein? Viele von uns neigen dazu, in dem Moment, wo wir ein Nein aussprechen, uns gleichzeitig zu verschließen. Und ich glaube, das ist wichtig, das voneinander loszukoppeln. Und ich glaube, das können wir auch.
Schön. Gibt es sonst noch jemanden, der hier sich mit in das Gespräch mit einbringen möchte?
Vielleicht noch zu dem letzten Punkt mit dem Nein sagen und mit dem neue Sprache entwickeln. Dazu gehört das, was du, Koscher, ja auch schon gesagt hast, irgendwie eine innere Stärke des Individuums, weil das bedeutet, dass ich einfach transparent werde mit meinen Motiven, mit meinen, warum ich etwas irgendwie einbringe oder verfolge, mit meiner ganzen inneren Ausrichtung, mit dem Platz, von dem ich komme. Weil dieses Schützen entsteht ja, weil man nicht weiß, auf einer subtilen Ebene, weil man auch das Gefühl hat, ich muss mich gegen den anderen wehren, oder, und dann schottet man sich ab und so weiter. Und diese innere Stärke zu entwickeln, da sind wir, glaube ich,
an einem. Ja, ich finde das so spannend. Ich finde das so spannend, dass das Wort Diskussion kommt ja aus, von der Wurzel her bedeutet es Auseinanderschlagen, Diskussion. Und Dialog bedeutet einen Fluss zwischen zwei Polen herstellen. Und wir kommen aus einer Tradition oder aus einer Kultur, wo uns beigebracht wurde, auch im Gespräch, uns so auszudrücken, dass wir uns möglichst gegen die Meinungen der Vorredner abgrenzen und uns durch Abgrenzung sichtbar machen. Und ich glaube, dass, was es für die kollektive Weisheit braucht, ist, uns nicht mehr durch Abgrenzung sichtbar zu machen, sondern uns in der Einbindung sichtbar zu machen. Das heißt, dass ich meins entweder aufbauend auf dem Beitrag des Vorredners beitrage oder aber daneben stelle. Und wir auch lernen, Widersprüchlichkeiten zu beinhalten und nicht zu tun, als das Leben besteht aus Widersprüchlichkeiten. Und lange haben wir so getan, als ginge es darum, die eine Wahrheit auszudiskutieren, die anderen zunichte macht. Das heißt, jedes Gespräch wird wie ein Kampf. Und ich glaube, es geht wirklich darum, diese alte Gewohnheiten abzulegen, wie du sagst. Also, und das macht riesigen Spaß. Und das Spannende ist, dass diese Art von größerer Weichheit, wie du schon gesagt hast, tatsächlich eine größere Kraft erfordert. Weil wir lernen müssen, Widersprüche in uns zu beinhalten. Und das braucht eine gewisse Größe.
Ja, und dass es dieses Schwarz oder Weiß quasi so nicht mehr gibt, dass das dieser Welt nicht mehr gerecht wird.
Genau, die Welt ist einfach komplexer geworden.
Ja. Ja.
Funktioniert nicht mehr. Die alten Muster greifen nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr.
Ja. Ja, schön, danke.
Ich habe hier noch eine Frage von Daniela. Und Daniela schreibt per E-Mail folgende Frage. Es würde mich interessieren, wie koscher die Beziehung zwischen der kollektiven Weisheit und kollektivem Bewusstsein sieht. Ob sie mit dem Begriff Bewusstsein in diesem Zusammenhang etwas anfangen kann. Daniela fragt nach kollektivem Bewusstsein und inwiefern das in dem Zusammenhang von kollektiver Weisheit für dich von Bedeutung ist.
Ja, ist auch eine schöne Frage. Also, wir haben es schon mal angedeutet im Gespräch, ne? Für mich ist es gerade so, als würden wir Menschen auf unterschiedlichen Ebenen bestehen und auch unser Bewusstsein. Es gibt uns als Individuen und es gibt uns aber auch auf höheren Ebenen, wo wir eigentlich das Größere gleichzeitig sind.
Hallo?
Das heißt, hallo?
Sag einfach die Satz noch.
Soll ich weitersprechen?
Ja, ja. Also.
Also, wo es mich als Koscher gibt und gleichzeitig auch mich als, sage ich jetzt mal, Deutsche oder als Weltenbürgerin. Und wo ich auf diese Ebene von Weltenbürgerin gehen kann und wirklich ein Bewusstsein habe von dem, was es bedeutet, Mensch zu sein, welches weit über das hinausgeht, was es bedeutet, koscher zu sein. Wo ich ein Gefühl dafür habe, was es bedeutet, gerade Mensch in Afrika zu sein oder Mensch in Indien. Und es tatsächlich auch einen Teil in mir gibt, der das in meinem Körper erleben kann. Der sich da einfühlen kann. Und der gleichzeitig ich, kleine Koscher, ist und gleichzeitig etwas Größeres. Und das wäre für mich in dem Zusammenhang, würde ich wahrscheinlich mit kollektivem Bewusstsein, also das Wissen darum, dass ich gleichzeitig Menschheit und gleichzeitig Koscher bin und wer weiß was noch alles. Aber dass es diese unterschiedlichen Ebenen vom Bewusstsein, dass ich die in mir vereinen kann. Ich glaube, das ist ein Teil.
Wenn ich diese Frage, was du kurz gesagt hast, was weiß ich noch, an Bewusstsein einfach weiter treiben darf, ja. Weil du hast das wunderschön gesagt, dass du einerseits einfach koscher bist, andererseits eben einfach ein Weltbürger und wo diese Erfahrungen auch so da und wo auch immer einfach zusammenkommen. Kann man das jetzt aus deiner Erfahrung auch noch weiter treiben? Und hier kommt wirklich auch so meines Erachtens die Erleuchtungsebene wieder rein, ja. Kann man dieses kollektive Bewusstsein auch aus deiner Erfahrung bis zu dem Punkt treiben, dass wir erkennen, dass wir eigentlich gemeinsam Bewusstsein sind? Dass all diese Ebenen real sind, also die individuelle Ebene, die Ebene meiner Kultur, die Ebene einer gemeinsamen Welt mit allen Weltkulturen, und dass es dann noch diese Ebene auch gibt, wo wir einfach miteinander ins Gespräch kommen und merken, da ist ganz tief eigentlich eine Ebene, wo wir nichts anderes sind als Bewusstsein, das miteinander im Dialog steht. Ich sage das einmal so platt dahin, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist, auch für unsere Arbeit bei den Leuten Next, und es ist einfach spannend, wie du das erlebst.
Hallo Tom.
Ja.
Ich bin, mein Telefon hat mich gerade abgeschnitten und ich habe mich jetzt gerade neu eingewählt. Das heißt, okay. Ich habe ein kleines Stückchen verpasst, aber den letzten Teil deines Satzes habe ich gehört. Aber
sag
ich war leider kurz draußen.
Sag ich einfach mal ganz kurz nochmal.
Ja.
Weil es ganz spannend war, wie du gesagt hast, also dass es eben koscher gibt, und, aber dass das, dieses Bewusstsein eben erweitert ist mit den Menschen in Sudan, das Weltbürger sein, ja. Und so die Frage, weil es so ein wichtiger Teil unserer Arbeit auch bei Enlighten Next ist, kennst du das auch, diese Erfahrung, dass ein tiefer Platz ist, wo man eigentlich nichts anderes ist als Bewusstsein? Das heißt, dass in diesem Dialog, den wir auch spüren oder wo auch immer man führt, es eine tiefe Ebene gibt, wo eigentlich Bewusstsein begegnet. Und dass das sehr viel auch mit dieser kollektiven Weisheit in ihrer tiefsten Form zu tun hat.
Mhm.
Auf einer universell-kosmischen Ebene.
Ja, es gibt auf jeden Fall immer wieder das Gefühl, dass sich da etwas durch uns versucht auszudrücken.
Ja. Yeah.
Also das spüre ich auch jetzt in diesem Gespräch und auch mit den anderen Menschen, die sich gerade einwählen, oder dass sich etwas durch uns versucht auszudrücken gerade. Und das ist für mich dieses Bewusstsein, wo wir alle wie kleine Wellen sind, die sich im Ozean formen und dann auch wieder da rein verschwinden an irgendeinem Punkt, aber wo es was gibt, was durch uns alle spricht und versucht, sich auszudrücken. Und mein Empfinden ist eben, dass dieses Bewusstsein gerade versucht, kollektive Weisheit auf dieser Erde auszudrücken und uns dazu einlädt. Und die Frage ist, sind wir bereit, da mitzuschwingen?
Exakt.
Also wie lange wollen wir uns noch wehren? So ähnlich.
Darf ich hier auch mal was sagen?
Ja, gerne.
Hallo? Ja, das ist dein Vater. Ja, ich finde doch, dass die Diskussion sehr interessant war. Aber ich finde einerseits, dass da sehr viele soziale Aspekte reingebracht wurden, die eigentlich mehr zu tun haben mit der Kommunikation zwischen Menschen als mit der kollektiven Intelligenz. Und ein zweiter Punkt ist, dass ich finde, dass kollektive Weisheit und kollektive Intelligenz zwei grundsätzlich verschiedene Aspekte sind. Kollektive Weisheit hat zu tun mit rückblickend. Darum sagen wir immer die Weisheit der Alten. Wir reden nie von Weisheit eines Babys. Denn ein Baby kann keine Weisheit haben. Aber ein junges Kind kann auch schon Intelligenz haben. Und zwei junge Kinder, die zusammen spielen oder in einem Team spielen, die können auch schon kollektive Intelligenz haben, aber die haben keine kollektive Weisheit. Also meines Erachtens muss diese Aspekten der kollektiven Weisheit und der kollektiven Intelligenz getrennt werden, dass sie einen Einfluss aufeinander haben. Das will ich nicht bestreiten. Und dann zurück zu meinem ersten Punkt, dass diese ganzen sozialen Aspekten von Anja oder Koscha, wie du dich nun nennst, über die Erfahrungen und so in, zwischen den verschiedenen Kulturen in Afrika und in Europa. Das sind sehr wichtige Aspekte, die eine Rolle spielen, natürlich. In wie Gruppen sich dann zusammenfinden, um intelligent neue Probleme lösen zu können. Und das ist eigentlich meines Erachtens, worum es geht, wenn man redet über kollektive Intelligenz. Dass diese kollektive Intelligenz erhebt eine Gruppe oder ein ganzes Volk dazu, um gewisse Probleme auf eine neue Weise lösen zu können oder angehen zu können. So, damit habe ich nur alles gesagt. Gut, tschüss.
Ja, danke. Also bei mir...
Ja.
Tom, die Zeit ist ja jetzt eigentlich schon vorbei. Gibt es
ja,
noch
leider,
Zeit,
ja.
darauf zu antworten? Oder?
Aber ich denke, das ist noch okay, ist jetzt, kurz noch darauf zu antworten, ja.
Ja, also ich war mir jetzt nicht sicher, ob du vom Anfang an mitgehört hast, weil am Anfang gab es ja den Unterschied zwischen kollektiver Intelligenz und kollektiver Weisheit. Also ich fand das jetzt sehr spannend, dieser Gedanke, dass kleine Kinder Intelligenz haben und keine und die Weisheit noch nicht, also die Weisheit als was Rückblickendes zu verstehen. Ich empfinde das eben auch so, dass es sehr wichtig ist, da eine Unterscheidung zu treffen zwischen kollektiver Intelligenz und kollektiver Weisheit. Und ich habe das im Moment für mich so begriffen. Und da gibt es sicher auch noch Möglichkeiten, da andere Verstehensweisen dem hinzuzufügen, dass kollektive Intelligenz intelligente Lösungen auch, das Finden von intelligenten Lösungen beinhaltet. Aber dass die Frage, ob diese Lösungen so eingebunden werden in dem Ganzen, dass es zu einem nachhaltigen Leben führt, dass das mit kollektiver Weisheit zu tun hat. Und da braucht man vielleicht auch die rückblickende Weisheit zu sehen, gut, wir haben gedacht, wir haben eine gute Lösung gefunden und es hat im Kleinen auch funktioniert, aber im größeren System hat es auch Folgen gehabt, die wir nicht vorausgesehen haben.
Ja.
Und die an anderer Stelle im System...
Eine Schnittstelle.
Genau.
Eine sehr deutliche Schnittstelle da. Mhm. Da hast du ganz recht.
Genau. Und so verstehe ich das im Moment.
Das ist sicher eine Diskussion, die noch weitergeführt werden muss. Hier in dem Fall auch Diskussion und Dialog, sage ich mal so. Und Koscha, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Und ich glaube, das ist einfach wirklich einer der wichtigsten Themen, ist wirklich zu sehen, dass hier mit unserem Individualismus, aber über die auch hinaus eine neue Dimension aufbricht, die, wo immer man es jetzt verortet, zwischen Intelligenz, Weisheit, intersubjektivem Bewusstsein, dass da eine Dimension ist, die unheimlich wichtig ist für unsere Bewusstseinsentwicklung als Menschheit. Und ich glaube, dass du hier mit dem Buch wirklich auch einen spannenden Beitrag geleistet hast. Ich wünsche dem Buch auch wirklich viel Leser. Herzlichen Dank für deine Teilnahme an unserem Radio Enlight Next Webcast. Und ich freue mich, in ein oder anderer Form diesen Dialog einfach weiterführen zu können.
Ja, ich danke auch ganz herzlich. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere Gespräche im deutschen Raum über dieses Thema.
Absolut.